Wir haben jetzt 2 Folgen lang über das Thema Angst gesprochen und das, da haben wir auch in der Pause ein bisschen drüber geschnackt, dass wir der Meinung sind, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht über so einen negativen Einstieg in den Podcast kommen. Deswegen haben wir uns vorgenommen, jetzt machen wir es richtig.
Positiv.
Das ist richtig positiv. Mhm. Jetzt gucken wir auf die blühende grüne Seite, nämlich das Thema Sicherheit.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber.
Ja, stimmt ja schon. Also das ist ja eben auch mehr als das Gegenstück, sondern da geht da eine ganze Blumenwiese auf sozusagen, was Sicherheit alles bewirken kann und bedeuten kann. Und ja, das lassen wir uns mal ein bisschen beleuchten.
Okay.
Willkommen beim Wildwuchs. Hier geht es um Führung und Zusammenarbeit von Menschen. In Unternehmen, Organisationen, Projekten, in Teams. Darum, was kraftvoll ist, was wirksam ist, was Aufmerksamkeit verdient, was Sinn macht. Immer mit beiden Beinen in der Realität, immer im Klartext. Wir sind Kurt Frier und Klaus Ritterbusch und wir freuen uns auf diese Folge mit dir.
Sicherheit ist ja auch so ein Wort, das klingt da so ein bisschen statisch, aber es geht hier um die emotionale Sicherheit. Also wenn ich morgens reinkomme zu meinem Job, wie fühle ich mich da eigentlich? Fühle ich mich positiv herausgefordert, aber ich weiß, im Grunde ist es ein sicheres Umfeld. Das heißt, ich werde gefordert, ich werde aber auch gefördert und da gibt es eine Ebene, die mir diese grundsätzliche Sicherheit gibt, auch Dinge auszuprobieren, mal mutig zu sein, mal was zu tun. Oder komme ich morgens rein mit diesem ganz kleinen passiven Gefühl, so ich mache heute wieder meinen Job, ich weiß aber gar nicht genau, ob ich nächstes Jahr noch hier sein werde, ob es diesen Laden noch gibt, ob es vielleicht schon eine Restrukturierung wieder gab, ob wieder irgendwas geändert wurde. Also es ist alles so ein bisschen beliebig und ich fühle mich eigentlich eher passiv in diesem ganzen Laden mit organisiert sozusagen. Aber ich fühle mich nicht so richtig grundsätzlich sicher. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit von immer schnelleren Wandeln, immer schnelleren Neuausrichtungen, Neuorganisationen, Übernahmen, ist das natürlich echt ein Thema. Ja? Und irgendwann fange ich dann an, auch den Kreis um mich sehr klein zu ziehen. Also im Grunde sehe ich fast nur mich und versuche eigentlich, so gut es geht, in dieser unsicheren Umgebung klarzukommen. Ja? Aber man merkt schon, wenn man es beschreibt, das ist irgendwie einengend. Ja? Und es ist so ein bisschen krampfig. Und wie toll wäre es, wenn jemand, jetzt guckst du schon auf die Uhr,
nein,
nur weil ich die Intro mache.
Entschuldige, ich überprüfe das Videobild.
Danke für den Hinweis.
Wir haben ein Video, das steht auf YouTube.
Genau.
Und ich habe gerade gecheckt, ob die Kamera richtig läuft.
Ja, und wir sind wie immer ungeschminkt.
Was deiner Wirkung keinen Abbruch tut, Herr Kollege.
Naja, Fishing for Compliments, alles altersgerecht, würde ich sagen. Aber nochmal zurück, es ist so eine kleine Verkrampfung, die in einem vonstatten geht und viele merken das gar nicht mehr, weil das seit Jahren so funktioniert, ja, dass ich, wenn ich richtig, würde ich richtig sagen, mein Chef oder meine Unternehmensführung würde für mich die Hand ins Feuer legen und würde für meine Sicherheit hier sorgen und damit meine ich nicht, wenn es brennt, wie ich rauskomme, sondern einfach Arbeitsplatzsicherheit im weitesten Sinne, ja, also meine Schaffenssicherheit, ich bin hier gut aufgehoben, ich bin Teil einer Familie, ich bin im Inner Circle of Trust sozusagen, im inneren Kreise der Vertrauten, würden wahrscheinlich viele sagen, oh, das wäre ja schön, aber ist ja unrealistisch. Ist das so unrealistisch?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob so viele das als unrealistisch bezeichnen würden, so. Also ich habe, während ich dir zugehört habe, habe ich gerade versucht, in meinem Kopf zu rekapitulieren, da gibt es das Konzept der psychologischen Sicherheit.
Ja.
Und wenn ich es richtig zusammenkriege, enthält das ja die Elemente, ich darf so sein, wie ich bin, ich darf mich einbringen und mein Handeln hat keine negativen Konsequenzen für mich. Mhm. Und wenn ich die drei Aspekte oder Thesen mir mal vor Augen führe, würde ich sagen, das, ja, es ist jetzt nicht übergreifender Standard, aber doch relativ häufig vertreten, weil ich glaube, viele Organisationen und auch viele Chefinnen und Chefs verstanden haben, dass ich, wenn ich mich in dieser Rahmenbedingung befinde, wenn ich mich also sicher fühle in meiner Organisation, dass ich dann tatsächlich auch so, naja, einen breiten Fokus habe, gut auf meine Performance zugreifen kann, das gut auf die Schiene bringen, was ich so leisten, beitragen kann. Guck mal, das ganze Konzept von Agilität basiert ja eigentlich darauf, dass man sagt, wir haben das Grundvertrauen in euch, dass ihr das, was ihr könnt, hier einbringt und dass ihr das gut macht. Und deswegen geben wir euch Rahmenbedingungen vor, die euch nicht einengen, sondern eher den Raum dafür schaffen.
Prima. Das war der Podcast zum Thema Sicherheit. ist komplett vorhanden, hat sich überall verbreitet. Kurt Frehe hat die Sache innerhalb von 3 Minuten durchgeholt. Also ich sehe das ein bisschen anders.
Okay.
Ich finde das richtig, was du sagst. Ich habe aber das Gefühl, dass das auf einen kleineren Kreis meiner Wahrnehmung zutrifft und dass sich Leute immer mehr einrichten in was sie als ihr direktes Arbeitsumfeld ansehen, weil sie oft dann sagen, ja, was kann ich denn hier beeinflussen? Ich kann nur ganz kleine Dinge beeinflussen um mich herum, ja. Und anders ausgedrückt heißt das aber auch, es gibt hier Themen, die kann ich A, nicht beeinflussen und B, da weiß ich überhaupt nicht, was da auf mich zukommen wird. Und deswegen blende ich das auch quasi in meinem täglichen Arbeiten aus. Und das meine ich so mit diesen größeren Themen, die da kommen. Und das ist dann doch noch, da gibt es auch diesen Spruch, sind Unternehmensführer eigentlich wirklich für ihre Menschen da? Und sicher gibt es da viele, die das sind. Aber es gibt wahrscheinlich auch welche, die sagen, naja, bin ich für die Menschen da, aber irgendwo muss ich natürlich auch der Manager sein von Ressourcen, von KPIs.
An mich werden ja auch Erwartungen gestellt.
An mich werden Erwartungen gestellt. Und wenn halt die Renditeerwartung X ist und ich schaffe das über 2-3 Jahre nicht, dann muss ich irgendwann auch überlegen, ob ich an die Personalkosten rangehe. Und das meine ich ja überhaupt nicht persönlich. Das ist eine rein rationale Entscheidung, die ja auch mathematisch und auf dem Papier völlig richtig ist. Aber es wird selten von diesen Führungskräften darüber nachgedacht, was allein die relativ klare Möglichkeit, dass sowas passieren kann, wenn sie nicht kommuniziert und anmoderiert wird, was das doch unterschwellig bei den Mitarbeitern auslöst. Nämlich dieses letztendliche Gefühl, also so richtig sicher kann es hier gar nicht sein. Und nicht mal, dass das böser Wille wäre, dass es absichtlich unsicher gemacht würde, darüber reden wir gar nicht. Aber so dieses Gefühl, ja, dass der Hammer kann jederzeit fallen.
Ist das nicht eigentlich ein Teil des Systems, in dem wir leben? Also ist das nicht systemimmanent im Sinne von Kapitalismus? Ist das nicht, also ich überlege gerade, ob es, ich will das nicht in Frage stellen, was du sagst, aber ist es eine realistische Erwartung von Mitarbeitenden zu hoffen oder zu erwarten, dass es eben diesen Hammer nicht geben wird? Mir kann nichts passieren?
Nein, nee, da bin ich völlig bei dir. Das wollte ich auch nicht rüberbringen. Dann hätten wir ja Stillstand sozusagen. Dann ist alles eingefroren, alles ist sicher und nichts bewegt sich. Es geht mir eher um diese Haltungsfrage und diese Perspektive. Weil es gibt Situationen, es ist aber im negativen Sinne, da brüsten sich Top-CEOs mit einem harten Cost-Cutting-Programm. Ja, das wird dann, muss ja auch öffentlich gemacht werden, dann heißt es dann wieder hier 10.000 Arbeitsplätze runter, weil wir die Firma auf Core-Competencies irgendwie fokussieren und da werden wir dann noch besser und so weiter. Und dass da aber 10.000 Leute rausgehen, ist ja irgendwo auch oft ein Zeichen von Misserfolg. Ne? Das ist ja nicht unbedingt was, womit man sich jetzt brüsten könnte, nach dem Motto, die Idee hätten wir schon längst haben müssen. Und dann gibt es wieder welche, die machen auch solche Restrukturierungen, aber sie denken eher vom Menschen aus und überlegen sich auch, also was können wir eigentlich tun, um erfolgreich zu sein? Und vielleicht können wir uns auch umtrainieren, vielleicht können wir andere Wege gehen, vielleicht können wir ein paar Leute in einen neuen Zustand bringen und vielleicht müssen wir uns auch ab und zu mal von Geschäftsbereichen trennen. Aber sie kommen aus der Perspektive des Mitarbeiters. Und das ist, glaube ich, was du sagtest eben, ist ganz wichtig, diese psychologische Sicherheit. Es geht nicht um die absolute Sicherheit. Ja, mir kann auch morgen der Himmel auf den Kopf fallen oder ich werde von hinten vom Bus überrollt. Das kann alles ja passieren. Sonst kann ich ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Aber diese psychologische Sicherheit zu sagen, da ist irgendwo jemand hier, der tut alles, was möglich ist, um sich auch um mich als Mensch zu kümmern und gibt mir den Freiraum, der irgendwie nur möglich ist in diesen Umständen.
Hm. Vielleicht sollten wir, um das ein bisschen besser verständlich zu machen, diese zwei Elemente mal voneinander trennen und sagen, das eine Element von Sicherheit im Arbeitskontext ist die Frage, wie sicher ist mein Job? So, und damit ein Stück weit meine wirtschaftliche Identität oder wirtschaftliche Teil meiner Identität. Da verstehe ich den Punkt und teile den auch, dass du sagst, okay, ich hätte gern als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter das Gefühl, dass wenn darüber nachgedacht wird, dass ich als Mensch mitgedacht werde. So. Thema 1. Und vielleicht auch eher so das Restrukturierungsthema, das passiert jetzt nicht jede Woche. Was aber wohl jede Woche passiert und vielleicht auch jede Stunde, ist eben, wie sicher fühle ich mich in der Art, wie ich bin, sein zu dürfen. Also darf ich so sein, wie ich bin in meinem Job, im organisationalen Kontext. Also was du vorhin gesagt hast, ne, wenn ich morgens reinkomme, so in dem Gefühl unterwegs bin, hier kann ich so sein, wie ich bin. Ich bin halt so und das ist auch in Ordnung. Das ist gewünscht und geduldet. Das darf ich nicht sein und deswegen fange ich an, anders sein zu wollen. So, das hatten wir auch schon mal, ne? Die Ganzheit in meiner Identität. Aber das Element von Sicherheit, und das fände ich wertvoll, das mal ein bisschen näher zu beleuchten aus der Perspektive der Führungskraft, weil es eben so alltäglich ist. Fühle ich mich sicher? Also, um es mal zu illustrieren an einem Beispiel, was ein krasses Element von Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden ist, wenn ich als Führungskraft berechenbar bin. Die wissen also, in Situation X verhalte ich mich so, in Situation Y verhalte ich mich so. Das können die vorhersagen und deswegen kann sich jeder darauf einstellen. Es ist extrem verunsichernd für Mitarbeitende, wenn ich so instabil und total chaotisch reagiere auf bestimmte Situationen. Zu mir hat mal einer gesagt, ich bin heute irgendwie auch schon wieder so im Selbstoffenbarungsmodus. Bei Ihnen weiß man, ist auch schon viele Jahre her, bei Ihnen weiß man genau, ob Sie gut geschlafen haben oder nicht. Also, ui, das sollte mir eine Mitarbeiterin eher nicht sagen.
Aber ist doch sehr berechenbar.
Das war eine zynische Bemerkung von Herrn Rinderpusch. Die schneide ich nicht raus, die bleibt drin, damit ihr wisst, was ihr von Klaus halten könnt. Also, dieses Element von ich fühle mich deshalb sicher mit meiner Führungskraft, weil ich weiß, wie er oder sie reagiert in bestimmten Situationen. Und dann kann ich überlegen, wie ich damit umgehe. Also sowas meine ich, ne? Was so das, diese Alltagssicherheit.
Ja, wobei ich da noch einen daneben legen möchte, denn ich finde, es ist eine andere Qualität von Sicherheit, wenn jemand berechenbar ist und sag mal auch berechenbar blöd sich verhält, ja, nach dem Motto, okay, Müller flippt immer aus, wenn das und das passiert. Ist aber trotzdem nicht unbedingt so schön sicherheitsgebend, dass ich das schon vorher weiß. Für mich ist es auch die Frage, wie interessiert ist die Firma an mir?
Ja.
Das heißt, haben wir wirklich eine intensive Auseinandersetzung über meine Karriere, über meine Weiterbildung, über meine Entwicklungsmöglichkeiten, meine Führungspotenziale? Also haben wir wirklich gute Gespräche, wo ich den Eindruck habe, die tun alles, was angemessen ist, damit ich hier wachsen kann. Und das gibt mir dieses Gefühl von Sicherheit ja auch, dass ich mich hier ausleben kann, das tun kann, was du sagtest, was ich gerne möchte. Und das geht ja, selbst wenn dann 2 Jahre später durch eine Übernahme vielleicht mein Job wegfällt. Ja. Dann kann man ja also trotzdem sich in die Augen gucken und sagen, Erwin, du weißt, dass das alles super gelaufen ist und jetzt... Wir dürfen ja nicht das sagen, was du gesagt hast, was Apple rauszieht, wer hier auf den Ventilator trifft. Also jetzt ist es übel und deswegen können wir den Job nicht mehr aufrechterhalten. Selbst in dem Moment kann ich ja noch eine psychologische Bindung behalten. Und das meine ich eben als Gegenmodell zu diesem auch berechenbaren Chefmodell, der im Grunde die eigene Abteilung immer wieder challenged im Sinne von, wir sind zu teuer, oder wir sind zu langsam, oder wir treffen die KPIs nicht. Also diese Unsicherheit verbreitend durch den Hinweis darauf, was alles nicht ist und dadurch auch im Hintergrund so ein passiv drohender Zeigefinger hochkommt, wo man sich immer fragt, ja, das heißt jetzt, wir sind nicht gut genug, was ist eigentlich die Konsequenz? Also irgendwie kann ich nicht das tun, was ich will, weil scheinbar ist es ja nicht zielführend und dadurch verunsichere ich mich oder verunsichere diese Chefperson die Abteilung.
Mhm. Entschuldigung, zu schnell Luft geholt. Da würde ich jetzt auch kontrovers darauf einsteigen wollen, ehrlich gesagt. Finde ich gerade ganz spannend. Weil ich würde die Hypothese vertreten, es braucht ein gewisses Maß an Unsicherheit, dass Energie da ist, dass Veränderung entsteht. Da würde ich mich jetzt noch nicht mal auf John P. Kotter berufen, der sagt, create a sense of urgency, wenn du Veränderung anstoßen willst. Sondern einfach so, wenn ich jetzt als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter das Gefühl hätte, es ist ja alles safe. Chef wird schon dafür sorgen, dass wir im Trockenen sind. Dann habe ich wenig Veranlassung, bestimmte Dinge anders zu tun, als ich sie bisher getan habe. Und dann unterbinde ich wieder Veränderung oder Fortschritt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, wie du meinst. Also, und ich möchte es differenzieren. Und zwar, wir hatten das ja schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, angesprochen, diese Differenzierung zwischen der zwischen der Beziehungsebene und sozusagen der Sachebene. Und ich würde es mal auch Strategie und neue Themen als Sachebene bezeichnen. Dass ich schon sagen kann, als Abteilungsleiterin, als Unternehmensführung etc., wir machen jetzt einen radikalen Kurswechsel oder wir führen jetzt etwas Neues ein, was zu einem anderen Verhalten führen werden muss, ja, was eine gewisse Verunsicherung mit sich bringen kann. Das ist eine Sache. Und gleichzeitig kann ich aber auch eine emotionale Sicherheit auf der Beziehungsebene herstellen.
Ja, verstehe.
Ja. Ja, zu sagen, pass mal auf, der Kahn macht jetzt eine 90-Grad-Kurve und jetzt müssen wir uns alle verdammt festhalten, sonst kippen wir um. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich sage, du übrigens, und wenn du umkippst, nicht mein Problem, dann bist du halt rausgeflogen, sondern ich bereite dich darauf vor, ich versuche dich mitzunehmen, aber ich halte fest an dem Ziel 90-Grad-Kurve, da kommst du auch nicht raus und ich komme da auch nicht raus, aber wir zusammen sind gemeinsam in diesem Boot von 90-Grad-Kurve, die wir wuppen müssen. Und damit sage ich im Grunde, ich möchte, dass du, also implizit, ich möchte, dass du im Boot bleibst und ich möchte, dass du schaffst, diese 90-Grad-Kurve mitzuvollziehen. Was kann ich tun, was kannst du tun, wir in unserer Beziehung tun, damit das auch klappt?
D'accord.
Aber das finde ich einen total wichtigen Unterschied, weil das Absolut. Wird oft so unterschätzt, weil im Alltag wird so viel über die Sache gesprochen, die Strategie, das Projekt, was fertig sein muss, die KPIs, alles Mögliche. Und das ist auch alles richtig. Aber ab und zu, das macht mich jetzt nervös, diese Bewegung. Sagst du es gerade, dass du nicht auf Aufnahme gedrückt hast?
Doch, ist alles in Ordnung.
Ist alles in Ordnung, okay. Ich sah nur gerade einen hektischen Blick zur Seite und ein Drücken auf den grünen Aufnahmeknopf. Und in diesem Alltag verlieren wir oft diese Perspektive, dass ich doch unterschwellig aber immer noch diese Signale brauche, zu sagen, wir sind immer noch in einem Boot, ist alles okay, ja, die KPIs klappen gerade nicht und so weiter. Das heißt aber nicht, dass du mir nichts wert bist. Und ich sage sehr gerne, auch manchmal in Coaching-Gesprächen kommt das ja auch auf, dass die Mitarbeiter es nicht kapieren, dass sie irgendwie nicht mitkommen, dass dieser Wandel zu langsam nachvollzogen wird. Und irgendwie so unterschwellig man das Gefühl hat, die Mitarbeiterinnen, ich sag mal, schaffen das nicht, weil sie irgendwie das nicht drauf haben oder zu blöd sind, dann wird das plötzlich so negativ. Und dann ist mein letztes Argument immer zu sagen, aber du hast sie doch eingestellt. Es ist doch deine Familie, es ist doch dein Team. Also wenn du sagst, sie schaffen das nicht, wer ist denn dann die Ursache?
Na, in der Regel jemand anders. Also die es nicht schaffen, habe ich ja nicht eingestellt. Die waren ja schon da. Und die müssten ja nur das machen, was ich denen sage. Und schon wäre alles Sutsche hier. Also eigentlich müssten alle ein bisschen mehr so sein wie ich und dann ist alles prima.
Genau, jetzt coach mich mal, dass ich das... Du hast gleiche Gespräche.
Nee, aber ich bin völlig bei dir. Das wirft ja einen Blick wieder und es hört sich fast schon wie ein alter Hut an. Und trotzdem ist es wichtig, das zu sagen... Das wirft ja einen Blick auf meine Haltung als Führungskraft gegenüber den Leuten. Sehe ich die? Ich fand spannend, was du gerade gesagt hast. Das ist meine Familie. Sehe ich das tatsächlich so? Sehe ich das tatsächlich als so eine verbundene, miteinander verbundene Einheit, so ein Haufen von Leuten, die einen gemeinsamen Auftrag haben und sich gegenseitig dabei unterstützen sollen, den zu rocken? Und ich sozusagen als das Familienoberhaupt dabei eine koordinierende Funktion habe und sage, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die Familie zusammenhält und dass jeder mitkommt und dass bei aller Unterschiedlichkeit zwischen Cousins, Cousinen und der entfernte Onkel aus dem Schwarzwald, dass wir alle in die gleiche Richtung marschieren. Oder, das ist jetzt so der Kontrast, sehe ich mich als so eine Art distanzierter Führer, der die Mitarbeitenden als eine Ressource betrachtet, die zugeordnet wurden, damit ich als Chefin oder Chef meinen Auftrag erfüllen kann. Das ist ja so dieser Riesenhaltungsunterschied. Und wenn wir bei dem ersten Bild bleiben, das du skizziert hast, dieses Familienbild, dann könnte ich ja allein, wenn ich mich in dieses Bild reinversetze, könnte ich ja überlegen, mal angenommen, das wäre so bei uns. Wie könnte ich dazu beitragen, dass es so bleibt oder dass es noch stärker wird?
Ja. Also erstmal möchte ich noch einmal dazu sagen, bevor jetzt wieder der Eindruck entstehen könnte bei den Zuhörerinnen, dass wir jetzt sagen, naja, also Strategie, KPIs, Unternehmenserfolgsspieler, also keine Rolle, du musst ja so einen Familien-Happy-Clappy-Club machen, darum geht es überhaupt nicht. Du musst das natürlich beides irgendwo im Blick haben, ja?
Aber nee, wir kommen ja, entschuldige, wenn ich unterbreche, ja. Aber ich würde es jetzt genau nicht trennen, sondern sagen, doch, dass darum geht's, weil das setz dich und dein Team in die, versetz dich und dein Team in die Lage, genau das hinzukriegen.
Nämlich genau, damit ist es ja zusammen letztendlich. Genau. Also du musst beides zusammen im Blick haben. Das eine macht ohne das andere keinen Sinn. Nur du solltest eben nicht von diesen KPIs nur kommen, weil dann ist so ein bisschen durchschaubar, dass man vielleicht dann sagt, naja, wenn das Team ein bisschen besser funktioniert, dann kriegen wir die KPIs nächsten Monat hin. Sondern wirklich das ist was Langfristiges, dieses unterschwellige Gefühl der psychologischen Sicherheit, was wir mit diesem Familienbeispiel hatten, wo auch eben der pucklige Onkel dabei ist und wo der ausgeflippte Neffe dabei ist, wo auch Typen dabei sind, ja, mit denen man nicht so 100% glücklich ist. Aber wir sind nun mal das Team, was wir sind, und man kann da nur begrenzt austauschen. Und wir wissen dann auch von jedem Austausch, den wir gemacht haben in der Vergangenheit, es wird auch nicht alles Gold sofort. Ja, es ist dann eine kleine Verbesserung, dann hat die Person aber wieder andere Macken. Also über diese Ebene zu kommen und diese psychologische Sicherheit vorwegzustellen, das als aktive Aufgabe von mir als Führung zu sehen, das ist ja der große Unterschied zum Management. Ne? Der Manager kann das inhaltlich besser, was jetzt die Leute in den Jobs machen, weil diese Person befördert wurde. Aber die Rolle, die sie einnehmen sollte, ist es eben nicht mehr managen, sondern führen und sich um diese Themen kümmern, zu sagen, wie kriege ich unter anderem diese psychologische Stabilität hin oder Sicherheit hin, damit die Leute super performieren. Mhm.
Dann lass uns mal überlegen, also wir lassen mal so stehen, und dann lass uns mal überlegen, wie ich als Führungskraft dazu beitragen kann, dass das möglichst entsteht, beziehungsweise wenn es da ist, dass es sich noch verstärkt, dass es noch tiefer wird. Dass ich also so als Mitarbeiterin, Mitarbeiter das Gefühl habe, ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf mich hier einbringen und mein Handeln, mein Verhalten hat keine negativen Konsequenzen für mich. Können wir ein bisschen zusammentragen, was uns so einfällt. Das erste Element habe ich vorhin schon vorweggenommen, das ist das der Berechenbarkeit. Mhm. So, als Führungskraft eben nicht unberechenbar zu sein, sondern zu sagen, ich bin konsistent. Das heißt nicht, dass ich immer nett oder kuschelig oder freundlich oder liebevoll sein muss. Das wäre schön, aber das gibt die Realität nicht her. Aber ich verhalte mich aus meiner Authentizität heraus konsistent, so dass Mitarbeitende das vorausberechnen können.
Das Zweite für mich ist, dass man kommuniziert, das muss nicht unbedingt explizit sein, dass man dieses Konstrukt von, sagen wir mal, was wir eben als Familie oder psychologische Sicherheit oder Team, aus dem Sport gibt es ja auch da zahlreiche Analogien, dass man sich dessen bewusst ist und sagt, ja, ich nehme die Rolle, ich bin sozusagen hier der Chef des Lagerfeuers, ich sorge aber auch für euch. Das heißt, bestes Beispiel finde ich, neue Mitarbeiter kommen. Und da gibt es dann immer diese wunderschönen Einarbeitungswochen oder Onboarding oder wie auch immer das genannt wird. Und dann ist diese Sachebene oft sehr weit vorne. Ja, wie funktioniert hier was? Was muss ich inhaltlich wissen? Welche Skills brauche ich etc.? Und was dir 99% der neuen Mitarbeiter sagen ist, das Tollste ist doch, wenn man am Anfang einmal ein Gespräch mit dem Chef hat oder der Chefin hat, aus dem hervorgeht, klasse, dass du da bist, du hast dich genau richtig entschieden, du bist jetzt Teil dieses Teams und ich sorge für dich. Punkt. Das Ganze fordern, das ist das sowieso klar, das kommt dann auch im Laufe der Zeit mit den Skills und was dann gemacht werden muss. Aber erstmal zu sagen, willkommen im Club, du bist da, du bist jetzt im Circle of Trust sozusagen angekommen und du hast von Tag 1, ohne dass du auch nur eine Minute was getan hast, dadurch, dass wir dich ja reingelassen haben, da ist ja auch ein Selektionsprozess dahinter auf irgendeine Art und Weise, bist du jetzt schon bei uns sitzt am Tisch mit dabei. Und wenn ich dann die Klappe halte als Vorgesetzte und nicht sage, und was wir von dir brauchen, ist das und das und das und das an Tag 1 sozusagen, sondern das anderen Leuten überlasse, das wird sich ja auch ergeben, dann habe ich schon mal dieses Bonding gemacht. Ja. Mhm. Und das kann extrem kraftvoll sein.
Dritter Punkt, den ich hinzufügen möchte, ist, lass als Führungskraft Verhalten und Handeln innerhalb deines Teams zu, das von deinem eigenen abweicht. Also lass zu, dass Menschen sich anders verhalten, als du es tust, tun würdest oder vielleicht implizit erwartest. Nutze bewusst Vielfältigkeit im Handeln. Du hattest vorhin so als Metapher gesagt, den buckligen Onkel oder so, ne, oder die entfernte Nichte. Wenn die Menschen in deinem Team sehen, dass es völlig in Ordnung für dich ist, dass man sich anders verhalten kann in bestimmten Situationen, als du es tust oder tun würdest, dann entsteht daraus dieses Element von, okay, man darf so sein, wie man ist, auch wenn man anders ist als der Chef oder die Chefin. Das begegnet uns ja auch ganz häufig im Coaching, dass wir dass Führungskräfte sich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich eigentlich die Menschen dazu bringen, meistens nennen die das motivieren, wie kann ich eigentlich die Menschen dazu bringen, sich so zu verhalten, wie ich es gern hätte. Und das ist die Frage, zeigt schon, da steckt halt eine Haltung dahinter, die sagt, okay, ich möchte Uniformität. Ich glaube, wenn alle so wären wie ich, wäre es am besten. Und das ist irgendwie so der Fehler. Du hast es mal Arroganzfehler genannt, weil es eben noch viel, viel mehr und ganz andere Varianten gibt. Also lasst Vielfalt zu im Sinne von Handeln, Verhalten, Entscheidung treffen, beurteilen von Situationen.
Und dann noch ein dazuzulegen ist auch dieses, ist schwierig auszudrücken, aber dieses im Positiven immer wieder klar machen, wofür sind wir hier und wie ist der Kreis um uns herum gezogen? Also wofür kann ich wirklich als Vorgesetzter stehen? Was kann ich beeinflussen? Und damit klarzumachen, und diese Verantwortung nehme ich. Weil es gibt vielleicht manchmal Dinge, da ist man halt nicht für die Gesamtunternehmung verantwortlich. Ja? Und manchmal kommt was schräg von der Seite. Das kann ich eben nicht beeinflussen. Und das ist so wichtig für dieses Thema psychologische Sicherheit, zu differenzieren zu können, was kann meine Vorgesetzte beeinflussen und was nicht. Aber das, was sie beeinflussen kann, das wird sie auch tun. Also sprich, es kommt eine unangenehme Nachricht, die kommt jetzt sozusagen durch diesen Filter dieser Lagerfeuerlinie um unsere Abteilung herum, unser Team herum. Und da ist eine unangenehme Botschaft. So, was macht jetzt Chef, Chefin? Leitet sie durch, nimmt sie den Druck auf und filtert den irgendwie ab und setzt sie sich dann hin und sagt, okay, was können wir jetzt machen? Was kann ich für euch tun, damit wir in dieser Situation bestmöglich umgehen können? Das gibt wiederum die psychologische Sicherheit. Sie kann nicht diese endgültige Sicherheit geben, die wir eben genannt hatten, aber sie kann die psychologische Sicherheit geben, zu sagen, selbst in diesem rauen Fahrwasser werde ich alles dafür tun, damit wir gemeinsam in diesem Boot so gut es geht durch diese Wellen durchkommen. Das heißt, eine explizite Kommunikation, wo sind meine Grenzen, aber wo ist auch meine Rolle, gibt auch sofort eine ganz andere Bindung des Teams, als wenn ich nur über die Sachthemen spreche, was gemacht werden muss.
Daran anschließend würde ich noch einen weiteren Punkt, ich glaube, es ist der fünfte jetzt, das ist das Thema, wie gehe ich eigentlich mit Situationen um, in denen Menschen abweichen vom Erwartungskorridor, also Rolle hast du gerade gesagt. Was passiert, wenn ich mich nicht gemäß der Erwartung verhalte? Was passiert, wenn ich Fehler mache? Hört sich trivial an, ist ein Riesending im Sinne von Sicherheit geben. Was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Und dann gibt es die Grundregel, trenne Person und Sache. Haben wir im letzten Podcast auch schon mal kurz erwähnt. Also kritisiere gern das, was dabei rausgekommen ist, was da passiert ist. Kritisiere nicht den Menschen dahinter. Unterstelle immer eine positive Intention. Der Mensch führt per se immer was Gutes im Schilde. Der will der Organisation, dem Team, eurer Gruppe dienen und nicht irgendwas kaputt machen. Wenn du in der Haltung bist, dann fällt es dir leichter, den Menschen wertzuschätzen und trotzdem über den Fehler kritisch nachzudenken oder darüber zu reden. Wenn ich lerne als Mitarbeiterin, Mitarbeiter in deinem Team, es ist in Ordnung, wenn mal was schief läuft, wir sind trotzdem dieser Inner Circle of Trust, dann stabilisiert das enorm und gibt mir Sicherheit. Ich weiß gar nicht, von wem der Spruch stammt. Ich glaube, von Sprenger, genau, Reinhard Sprenger, den habe ich mal erlebt in einem Seminar, und da hat er gesagt, die Kultur in einer Organisation entscheidet sich am konkreten Handeln der kulturgebenden Person im Konfliktfall.
Wie du sowas immer abrufen kannst, ich bin begeistert.
Wahrscheinlich, weil ich schon so oft durchdacht habe und ein paar Mal gesagt. Also die Kultur in einer Organisation, und damit meint er, es muss jetzt kein 300.000-Euro-Laden, Mitarbeiterladen sein, es kann auch ein Team mit 10 Leuten sein. Die Kultur in dieser Organisation, in diesem Team, entscheidet sich anhand des konkreten Handelns der kulturgebenden Person, meistens Chefin oder Chef, in einem Konfliktfall. Also nicht, wenn alles smooth ist und entspannt läuft, sondern in der Krise, im Konflikt. Wenn die Menschen gucken uns an als Führungskraft, wie wir uns dann verhalten, und unser Verhalten in diesen Situationen prägt die Kultur und damit auch das Phänomen der Frage, wie sicher fühle ich mich.
Ja, und das ist vielleicht ein guter Punkt, sich diese Momente, das hatten wir beim letzten Mal schon kurz angesprochen, mal vor Augen zu führen. Oft sieht man sich selber in den Idealsituationen, wie gut man dann agiert hat als Vorgesetzte. Wie mache ich das in Stresssituationen und was ist da vielleicht schiefgegangen? Und eine, das ist vielleicht dann die 6.5. Möglichkeit, eine Methode, diesen Kreis zu festigen von psychologischer Sicherheit, ist eben auch um Feedback bitten.
Ja.
Und einfach, das kann man auch hochfrequent machen, das kann man informell machen, man kann das auch über anonyme Befragungen machen, da gibt es ja zahlreiche Methoden. Hauptsache, man hat irgendwie einen Kanal offen, dass man auch sagt, ich bleibe natürlich hier in meiner vorgesetzten Rolle, ja, aber ich möchte wissen, was ich mit euch mache, wo ihr steht, wie mein Handeln auf euch wirkt, um diese Handlungsmomente eben zu haben, weil daran wird meistens das Feedback auch festgemacht, nicht so an generellen Situationen, sondern wirklich, wie verhält sich die Person in Situation XYZ. Also eine Feedback-Schleife aufhaben die ganze Zeit und auch die Souveränität haben, damit umzugehen, ja, zu sagen, okay, ich kann das nehmen, ja. Das heißt nicht, dass ich mich da entsprechend völlig anders verhalten muss oder dass ich es so mache, wie es für euch in dem Moment angenehm wäre, ja. Man kann sich da auch reiben. Hauptsache, man bleibt in der Diskussion und hat eben da auch auf der Beziehungsebene wieder etwas getan, was psychologische Sicherheit bringt, statt nur die Sachebene in den Vordergrund zu stellen, was erreicht werden muss.
Ich mag das Bild mit diesem offenen Kanal. Also das ist das fühlt sich für mich sehr treffend an. So selbst wenn ich im 95% im Sendemodus bin, weil es die Situation gerade braucht als Führungskraft, habe ich trotzdem so einen 5% Kanal offen, über den ich empfangen kann. Mhm. Techniker, Ingenieure werden das kennen, dieses Wort des Rückkanals. Das ist einfach, da ist eine offene Verbindung. Und wenn ich das kultiviere in der Führung, wenn ich immer ein bisschen auch auf Empfang bin, dann spüre ich, was landet von dem, was ich tue.
Genau.
Sehr cool.
Und dann kann ich mich um die Truppe auch entsprechend kümmern.
Dann könnten wir an der Stelle mal sagen, wir haben das Thema behandelt.
Wir fühlen uns sozial und psychologisch sicher.
Ich fühle mich deiner Gegenwart total sicher.
Dass wir jetzt aufhören können. Genau.
Für all die Menschen, die uns beide mal gemeinsam in Aktion erleben oder vielleicht schon erlebt haben, kann ich sagen, auch wenn Herr Ritterbusch manchmal ziemlich eckig ist, ich fühle mich relativ sicher.
Sag mal, was ist denn jetzt los? Das besprechen wir im Anschluss. So viel Wildwuchs für heute. Fragen und Kommentare dazu gern unter wildwuchs@inmuto.de und unter www.inmuto.de findest du auch mehr Informationen zu uns und unseren Themen.